Ich lese uns Psalm 148. Halleluja! Lobt den Herrn vom Himmel aus. Lobt ihn in den Himmelshöhen, lobt ihn, ihr alle seine Engel, lobt ihn, ihr himmlischen Mächte. Lobt ihn, Sonne und Mond, lobt ihn, alle leuchtenden Sterne, lobt ihn, alle Himmel und ihr Wasser über dem Himmelsgewölbe. Loben sollen sie alle den Namen des Herrn, denn er gab einen Befehl und sogleich wurden sie geschaffen. Er stellte sie an ihren Platz für immer und ewig. Er gab ihnen eine feste Ordnung und keins von ihnen überschreitet sie. Lobt den Herrn von der Erde aus, ihr großen Ungeheuer im Meer und ihr Wassertiefen. Lobt ihn, Schnee und Hagel, Feuer und Rauch, du Sturmwind, der seinen Befehl ausführt. Lobt ihn, ihr Berge und alle Hügel, ihr Fruchtbäume und all ihr hohen Zedern, ihr Tiere der Wildnis und Vieh jeder Art, ihr Kriechtiere und alles, was Flügel hat. Lobt ihn, ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Herrscher und sämtliche Richter auf Erden. Junge Männer und junge Frauen, die Alten gemeinsam mit den Jungen, sie alle sollen den Namen des Herrn loben, denn sein Name allein ist hoch erhaben. Seine Herrlichkeit erstreckt sich über Himmel und Erde. Er hat seinem Volk aufs Neue Stärke und Macht verliehen und schenkt so allen, die ihm treu sind, großes Ansehen. Sie sind sein Volk Israel und er ist ihnen nahe. Halleluja. Wenn man nach so langer Zeit wieder einen gemeinsamen Gottesdienst feiert, ist das eine besondere Sache. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich sehr drauf gefreut. Und ich glaube, es gibt fast nichts, was ich in diesen Wochen und Monaten mehr vermisst habe, als mal wieder normal predigen zu können. Ist wirklich so. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber es ist so. Auch wenn die Umstände nichts Normales ermöglichen, ist es doch ein Schritt in diese Richtung. Selten in der letzten Zeit ist es mir schwer gefallen, etwas Passendes für den Tag oder was auch immer zu finden. Aber diesmal hatte ich echt Mühe, rauszukriegen, was ist heute Morgen in diesem Gottesdienst dran. Erst am Donnerstagmorgen wurde mir in meiner Gebetszeit morgens klar, was ich heute predigen soll, aber dafür sehr deutlich und sogar auf welche Weise es geschehen soll und was dazugehört. Ich lese aus 1. Petrus 5, die Verse 8 bis 11, das war gestern auch die Tageslese. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Es geht in diesem Abschnitt darum, besonnen und wachsam zu sein. Das passt genau in unsere Zeit, eine Zeit, in der ein kleines Virus die ganze Welt verändert hat. In der fast alle Menschen alle ihre Rechte aufgegeben haben, aus Angst davor, krank zu werden oder andere anzustecken. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel versucht uns zu verschlingen. Schon vom Garten Eden bis hin zu den letzten Angriffen, von denen wir in der Bibel lesen, nach dem sogenannten tausendjährigen Reich, ist Satan bestrebt, Menschen entweder von Gott fernzuhalten oder aber sie aus seiner Hand zu reißen. Und diesen Job beherrscht er meisterhaft. Da ist er der absolute Fachmann. Wenn wir uns aus Zeitgründen darauf beschränken, wie er Menschen verführt, die Christus nachfolgen, erkennen wir verschiedene Richtungen, die man sehr schön an den Briefen ablesen kann, die der auferstandene Christus an 7 verschiedene Gemeinden am Ende des 1. Jahrhunderts weitergegeben hat. Weitergegeben hat an Gemeinden, die sich alle in der heutigen Türkei befunden haben, zum Teil immer noch existieren, aber nur zum kleinen Teil, aber die Chance hatten, von Gott so einen richtigen Zwischenbericht zu kriegen. Und das sieht man bei der Gemeinde in Ephesus, dass es eine Gemeinde war, die sich bemüht hat, alles richtig zu machen. die alle falschen Lehren und alle Strömungen, die auf die Gemeinde eingeströmt sind, beurteilt hat und darauf geachtet hat, dass ja nichts Falsches in die Gemeinde hineinkommt. Und das haben sie geschafft. Sie haben gerichtet, sie haben beurteilt, was gut und schlecht ist und haben dabei vergessen, dass man blind wird, wenn man ständig richtet und beurteilt. Blind wird für die eigenen Schwächen. Und Gott lässt ihnen sagen, dass er sich von ihnen trennen wird, weil sie die Beziehung zu ihm, die Liebe vernachlässigt haben. Nur Buße kann ihn davon abhalten, seine Gemeinde zu verstoßen. Die Gemeinden in Smyrna und Philadelphia haben besonders unter Angriffen von außen zu tun gehabt, von den Römern, vor allen Dingen auch von den Juden, die es einfach nicht ertragen können, wenn jemand das Leben findet, das sie selbst nicht haben. Diese Angriffe, das ist interessant, zeigen am wenigsten Erfolg. Und wenn ich so durch die Kirchengeschichte hindurchgehe, sind die Zeiten für Gemeinden, die unter Verfolgung gelebt haben, in der Regel nicht die schlechtesten Zeiten für diese Gemeinden gewesen. Ganz im Gegenteil. Das hat damals nicht funktioniert und funktioniert bis heute nicht. Bei Pergamon und Thyatira wird den Gemeinden die Augen darüber geöffnet, dass sie ihren Glauben, den sie hatten, der wirklich da war, mit einem Leben vermischt haben, wie sie es zum Teil gelebt haben, bevor sie zum Glauben gekommen sind. Wohin das Leben als Christen noch alles mögliche andere mit eingeflossen ist. Wo man miteinander gefeiert hat, miteinander auch anderen Götzen nachgefolgt ist, ohne das bewusst so in irgendeiner Weise mitgekriegt zu haben. Sie haben nicht gemerkt, dass sie Grenzen überschritten haben, die ihnen geschadet haben. Sardes, Sardes ist die Gemeinde, die tief und fest geschlafen hat. Es ist die Gemeinde, die geglaubt hat, sie ist völlig sicher. Es ist alles gut, es passiert überhaupt nichts. Uns kann nichts passieren. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sitzen im richtigen Zug. Wir kommen schon in der Ewigkeit an. Da kann nichts passieren. Und Jesus lässt ihnen sagen, ihr seid so tief eingeschlafen, dass ihr wahrscheinlich gar nicht mal merken werdet, wenn er wiederkommen wird, weil ihr das auch noch verschlafen werdet. Das ist jetzt meine Interpretation von der Geschichte. Aber Jesus macht ihnen klar, dass sie sich wieder neu nach dem Reden Gottes richten müssen, sonst haben sie keine Chance. Laodicea, die letzte der Gemeinden, muss hören, dass sie lau sind, widerlich für Gott. Sie glauben, dass sie alles haben. Es ist alles da, was man sich vorstellen kann. Es ist Medizin da, es ist Geld da, es sind Ärzte da, man hat alles, was man braucht. Aber man hat sich darauf verlassen, anstatt auf den Gott, der sie lieb hat. Da ist keine Kälte, kein nichts Erfrischendes mehr da, da ist nichts Warmes, Belebendes mehr da, sondern nur noch alles lau und träge. Und Jesus sagt, ihr widert mich an. Ich werde euch aus meinem Munde ausspeien, wörtlich. Satan hat also schon im ersten Jahrhundert echt gute Arbeit geleistet. Und interessanterweise tut er das immer noch, und zwar in der Regel tatsächlich nach den gleichen Prinzipien. Eine von diesen Arten findet sich immer wieder auch bei uns. Immer nutzt er die Stärken, die in den Gemeinden da sind, von denen die Christen ganz stolz auch waren, um genau dadurch die Gemeinden zu Fall zu bringen. Das heißt für uns, wo liegen eigentlich unsere Stärken, die uns gefährlich werden? Besonnen und wachsam zu sein heißt, genau das herauszufinden. Ist es die Gemeinschaft untereinander, die verhindert, dass wir uns um andere bemühen? Ist es der Glaube an die Bibel, der das Reden des Heiligen Geistes verdrängt? Ist es vielleicht etwas völlig anderes, was mir gar nicht bewusst ist, weil auch meine Augen schon blind geworden sind? Ich denke, es lohnt sich, sich damit näher zu beschäftigen, und ich werde das in den nächsten Wochen auch noch öfters tun. Das, was Petrus aber weiter deutlich macht, ist, dass es darum geht, unbeirrbar am Glauben festzuhalten. Besonnen und wachsam zu sein heißt auch, uns nicht verrückt machen zu lassen, sondern unbeirrbar am Glauben festzuhalten, auch wenn das Widerstände hervorruft, selbst in unserer Zeit. Wie oft habe ich in den letzten Wochen gehört und gelesen, dass Menschen, die Gemeinden leiten, dazu aufrufen, sich doch in allem dem unterzuordnen, was unser Staat von uns verlangt. Ob Christen Gemeinschaft untereinander brauchen, interessiert dabei gar nicht. Das ganze mediale Angebot ersetzt Kirche doch komplett. Wir haben mehr Klicks bei den Videobotschaften als die Leute normalerweise in ihren Gottesdiensten. Das ist doch richtig positiv, oder? Ist doch alles gut. Außerdem sollen wir ja mit gutem Beispiel vorangehen und selbst nicht so wichtig nehmen. Und weh dem, der dann noch sagt, ihr sollt Gott mehr gehorchen als den Menschen. Manchmal hat man mir vorgeworfen, dass ich zu sehr durch die Blumen rede, aber hier einmal Klartext. Gott hat Corona nicht erschaffen. Und wenn Gott Corona nicht erschaffen hat und es nichts außer seinem Reich und dem Reich Satans gibt, ist klar, wo es herkommt. Also muss es auf der Seite Satans passiert sein, egal ob das Zufall ist oder Absicht etwas. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es ist wichtig, dass wir das sehen. Corona kommt nicht von Gott. C.S. Lewis, ein englischer Sprachwissenschaftler, bekennender Christ, der viele gute Bücher geschrieben hat, hat 1942, ich hoffe wenigstens, dass es stimmt, denn mein Exemplar von diesem Buch, wo es drinstehen soll, ist irgendwo unter Verliehen abgebucht worden. Da soll also wörtlich jetzt drinstehen, jetzt zumindest von der Übersetzung da, ich kenne die Quelle nicht genau, deswegen weiß ich es nicht, aber der Inhalt passt einfach zu gut. Da unterrichtet Satan einen seiner Unterteufel und sagt ihm, wie er sich das vorstellt, wie er mit der Welt umgehen wird. Ich werde Sorgen verbreiten, Angst und Panik. Ich werde die Geschäfte, Schulen, Orte der Anbetung Gottes, sogar die Sportveranstaltungen schließen. Ich werde die Wirtschaft in Aufruhr versetzen. Wenn man das heute liest, muss man sagen, das kann man nicht glauben, dass das der in 1942 geschrieben haben soll. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber ich gehe mal davon aus. Wenn wir auf der anderen Seite sehen und uns vorstellen, was hat Jesus dazu zu sagen? Wie würde Jesus das wahrscheinlich ausdrücken? Dann kämen vielleicht solche Aussagen zustande wie, ich werde Nachbarn zusammenbringen, die Einheit der Familien wiederherstellen. Ich werde wieder Essen auf den Küchentisch bringen. Ich werde Menschen helfen, ihr Leben zu verlangsamen und wieder zu schätzen, was wirklich zählt. Ich werde meinen Kindern beibringen, sich auf mich zu verlassen und nicht auf die Welt. Ich werde meine Kinder lehren, mir zu vertrauen und nicht ihrem Geld oder ihren materiellen Möglichkeiten. So könnte man es genauso gut ausdrücken. Und das geht dabei um dieselbe Sache, nur von unterschiedlichen Seiten gesehen. Corona, die Folgen davon gehen aus von Satan, da bin ich mir sicher. Ich bin aber auch genauso sicher, dass unser Gott, so wie er das immer getan hat, auch daraus etwas für uns Gutes machen wird. Und wenn es nur das ist, dass wir in unserer Vorstellung, dass Jesus bald wiederkommt, kapieren, dass dieses bald nicht mehr so lange sein wird, wie es mal war. Und deshalb ist das für uns so wichtig, Satan zu widerstehen. Ganz, ganz wichtig. Ich bin mir da ganz sicher. Ich bin mir aber auch sicher, wir müssen dazu unbeirrbar, so wie Petrus das hier schreibt, am Glauben festhalten. Wenn ich höre, wie viel Zeit Menschen in den letzten 2,5 Monaten damit verbracht haben, darauf zu starren, wie sich die Pandemie entwickelt, wie die Infektionszahlen und viele andere Zahlen sich entwickeln und das alles im Kopf parat haben, wenn ich diese Panikmache sehe, die aus meiner Sicht völlig irrational ist, dann taucht auch bei mir im Hinterkopf so ein Bild der Verführung auf. Satan nicht widerstehen, sondern sein Werk anbeten, indem ich meine ganze Zeit dafür opfere, hat, glaube ich, nichts mit gutem geistlichen Umgang damit zu tun. Besonnen und wachsam zu sein, sieht für mich anders aus. Ich erkenne darin, dass Gott uns stärken will. Ich lese nochmal die beiden letzten Verse. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Gott ist gnädig. Gott hat uns in Jesus Christus dazu berufen, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Ich weiß, dass diese Aussage für einen wiedergeborenen Christen manchmal regelrecht banal klingen kann. Vor allen Dingen, wenn man seit Jahrzehnten dazugehört. Vielleicht fällt es uns deswegen auch manchmal so schwer, diesen Inhalt wirklich zu verstehen. Nicht nur mit dem Kopf, sondern ihn auch zu leben mit dem Herzen. Lasst uns mal überlegen, was das bedeutet. Gott will, dass wir in Ewigkeit mit ihm zusammen sind. Und das hat jetzt schon begonnen, gilt jetzt und in Zukunft. Und wenn Gott das aus seiner Gnade so entschieden hat, dann kann uns das kein Mensch und erst recht kein Virus nehmen. Als meine Oma mit 16 Jahren schwer an Asthma erkrankt ist und ihr Arzt ihr gesagt hat, dass sie sich darauf einstellen soll, dass sie vermutlich keine 30 Jahre alt werden wird, hat sie nicht mehr damit gerechnet, dass sie letztlich 78 geworden ist. Als man meinem Vater vor 17 Jahren gesagt hat, dass seine Lebenserwartung wegen der Krebserkrankung noch ungefähr 3 Jahre beträgt, allerhöchstens 5, hat er sich darauf eingestellt und er lebt immer noch. Beide haben erleben dürfen, dass nicht das zählt, was Menschen sagen, sondern was Gott daraus macht. So gilt das bis heute. Kein Mensch, der in der Hand Gottes ist, stirbt, weil ihn eine Krankheit trifft, sondern er stirbt, weil Gott es für gut befindet. Egal, ob man als Kind, als Jugendlicher in den mittleren Jahren oder mit 70 oder mit 100 stirbt. Gott hat uns dazu berufen, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Der eine darf das schon früher, der andere muss länger auf dieser Erde nachsitzen und noch miterleben, was noch alles mit dazu gehört. Wichtig ist aber, Gott hat unser Leben in seiner Hand, nicht eine Krankheit oder sonst irgendjemand. Und Gott versorgt mit allem, was nötig ist. Für die Zeit unseres irdischen Lebens gilt, Gott wird uns mit allem versehen, was nötig ist. Wer glaubt sowas heute noch? Wenn man sieht, wie Kinder missbraucht werden, wenn Menschen in manchen Regionen der Welt verhungern, wenn Menschen versklavt werden oder andere an Krankheiten viel zu früh sterben oder ihrem eigenen Leben ein Ende setzen, dann kommen doch die Zweifel. Versorgt Gott wirklich? Hat er nicht versagt? Hat er da vielleicht weggesehen oder konnte er nicht? Oder haben wir zu wenig gebetet? Hier steht, Gott wird uns mit allem versorgen, was nötig ist, weil er das zugesagt hat. Die Frage, die wir uns allerdings stellen müssen, ist, wer weiß besser, was nötig ist, Gott oder wir? Und kann es nicht manchmal auch sein, dass wenn andere gerade leiden oder hungern, dass der Weg Gottes, die anderen zu versorgen, auch über unser Portemonnaie geht? Ich habe das hier und da schon mal erzählt. Entgegen all dem, was wir in unseren Medien über Brasilien erleben, hat man in Brasilien zur selben Zeit wie hier alles dicht gemacht. Viel mehr als hier. Die Busse sind weg, es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr mehr, alle Geschäfte, alle Läden waren zu, bis auf Nahrungsmittelgeschäfte und alle Firmen sind zu. Das heißt, Leute, die keine langfristigen Verträge haben, und das ist in Brasilien etwa 1/3, haben kein Einkommen mehr. Und die Leute sind im Moment am Hungern, buchstäblich am Hungern. Wir suchen im Moment an Möglichkeiten, wie wir da gezielt auch sinnvoll helfen können. Ich denke, dass ich bis nächsten Sonntag da ein bisschen mehr weiß, aber es ist einfach, es tut mir im Herzen weh, Leute, die ich kennengelernt habe, zu wissen, die wissen nicht, was sie heute essen sollen, nicht nur morgen, die wissen nicht mal, was sie heute essen sollen. Das ist aus unserem Denken überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber Gott versorgt mit allem, was nötig ist. Wie gesagt, manchmal auch durch uns. Und Gott stärkt und verleiht Kraft. Das hilft, einer Krankheit zu widerstehen oder sie zu tragen. Je nachdem, was besser für uns ist. Es hilft, Situationen anzunehmen, die wir nicht gewünscht haben und trotzdem da sind. Es bewahrt uns davor, auch selbst einfach etwas festzulegen, weil es scheinbar normal ist, aber nicht der Weg für mich. Es ermöglicht, immer wieder Neues zu erfahren, zu erleben, weil Gott eben alles andere als langweilig ist, sondern viel mehr mit uns vorhat, als wir bisher zugelassen haben. Nur trauen wir es ihm zu, dass Gott uns stärkt, uns Kraft verleiht, hier in dieser Zeit, dass wir Gemeinde Jesu bauen werden, vielleicht sogar noch eine Erweckung erleben hier in unserer Region. Trauen wir das unserem Gott zu? Gott stellt uns auf das Fundament des Glaubens, immer wieder neu. Es ist Gott und der Glaube, der uns trägt. Oder ist es unsere eigene Entscheidung? Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer das ist, das genau unterscheiden zu können. Ich wünsche mir aber für mich und auch für uns alle, dass wir genau in dieser Zeit das lernen. Wenn Gott uns das schenkt und unsere eigenen Gedankenblockaden aufsprengt, dann wird diese Zeit, in der wir jetzt leben, bei all dem Negativen, was da im Hintergrund passiert, zu einem großen Segen für unser Leben werden. Es ist aber unverzichtbar für uns, dass wir an dem festhalten, der uns wirklich alles bewirken kann und nicht an dem, dass man versucht, uns über alle Kanäle von außen immer wieder einzutrichtern. Es bedeutet nicht, dass wir irgendwelche Gesetze oder Regeln übertreten sollten, nein. Aber wir müssen begreifen, was wirklich wichtig ist. Sonst werden wir zu Sklaven dieser Welt sein. Und wenn man sieht, wie leicht man diese Regeln zunächst mal aufstellen konnte, kann man sich gut vorstellen, wie auch andere Regeln dann entsprechend eingesetzt werden können und die Menschen werden es einfach so tun. Manchmal hilft es auch, wir haben jetzt gerade 75 Jahre Kriegsende, zu sehen, wie damals in 32, 33 das Ganze angefangen hat. Wo alle geglaubt haben oder fast alle, das ist jetzt gut, was da kommt. Ich denke, wir müssen begreifen, dass wir auf Gott achten müssen, nicht auf Menschen. Er stellt uns auf das Fundament des Glaubens und das brauchen wir. Deswegen ist es so notwendig für uns, immer wieder uns von ihm auf das hinweisen zu lassen und auch, uns auch auf das stellen zu lassen, was wirklich trägt. Und dazu brauchen wir unter anderem Gemeinschaft. Und da wir die Gemeinschaft im Moment nicht einfach so leben dürfen, sondern wir sogar im Gottesdienst mit Masken rumsitzen, was keiner von uns vor 3 Monaten jemals für möglich gehalten hätte, ganz ehrlich, ich nicht, also ich glaube auch keiner von euch. Aber wir tun das einfach so. Nur Gemeinschaft brauchen wir trotzdem. Wir brauchen das Miteinanderreden. Und wenn es nur übers Telefon ist oder übers Internet oder wie auch immer, es gibt ja Möglichkeiten. Wir brauchen dieses gemeinsame Gebet und das Leben miteinander, damit wir geistlich nicht verhungern und nicht auf der Strecke bleiben. Gott stellt uns auf das Fundament des Glaubens, nicht den Einzelnen, sondern seine ganze Gemeinde. Und das ist wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Und was für mich ganz wichtig ist, Gott ist allmächtig. Ist uns das klar? Gott kann alles. Und er wird alles tun, was gut für uns ist. Er wird alles tun, was uns wirklich weiterbringt. Er wird uns nicht nur zum Ziel bringen, sondern dazu das hinkriegen, dass wir geistlich wachsen, indem wir ihm ähnlicher werden. Das ist das, was er will. Und darum ist es wichtig zu wissen, dass auf der einen Seite Satan da ist, der uns von Gott wegziehen will, mit allen raffinierten Methoden. Und auf der anderen Seite zu sehen, Gott ist allmächtig. Wenn ich mich auf ihn verlasse, wenn ich mein Leben mit ihm teile, wenn ich es mit ihm auch gemeinsam lebe, indem ich bete, indem ich in seinem Wort lese, indem ich von ihm lerne und das auch teile untereinander, bin ich auf der sicheren Seite. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und es ist so einfach und für manch einen so kompliziert. Gott ist allmächtig. Amen.